1. Samuel 1, Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim, vom Gebirge Ephraims, und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jerobam, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zuffs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen war Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Präsentation starten. Und wir fangen vielleicht mal hier an. Familie mit Gottes Augen sehen, 1. Samuel 1, Vers 1 bis 3. Ich glaube, dass einige, die hier sitzen, sich erinnern, dass wir diesen Bibeltext auch gelesen haben auf der Familienfreizeit. Für einige von euch ist das also Wiederholung. Ihr habt das schon mal gehört und dürft oder müsst euch das jetzt nochmal in etwas veränderter Form anhören. Der Michael Becker hatte die Idee. Ich kann ihn jetzt also als Entschuldigung hier aufrufen. Er selbst ist jetzt allerdings gar nicht da, hört es sich also nicht nochmal an, wie das Leben manchmal so spielt. Aber er meinte, und das fand ich auch richtig, vielleicht greifen wir es nochmal im Gottesdienst auf, aus zwei Gründen. Zum einen waren ja nicht alle dabei. Zum anderen, auch für die, die dabei waren, kann es gut sein, nach so einer Zeit, so 2,5 Monate, 10 Wochen, nochmal kurz zurückzudenken und zu überlegen, dieses ganze Wochenende, was hat das eigentlich für mich bedeutet? Habe ich mir da was vorgenommen? Was ist daraus geworden? Und will ich das vielleicht nochmal aufgreifen? Das ist ja häufig so, dass sich Dinge dann auch im Alltag so ein bisschen auswaschen und nicht mehr so präsent sind. Und insofern möchte ich das heute gerne nochmal aufgreifen unter dieser Überschrift Familie mit Gottes Augen sehen. Ich will aber auch anknüpfen an das, was wir jetzt in diesem Gottesdienst schon erlebt haben und die Botschaft gerne festhalten, die jetzt auch schon im Mittelpunkt gestanden hat. Du bist ja eingestiegen mit dieser Geschichte aus Matthäus 15, wo diese Frau zu Jesus ruft und sie schreit. Sie schreit so lange, dass die Jünger sagen, jetzt schick sie doch endlich weg, mit oder ohne Erhörung. Und sie erlebt, dass da was passiert. Sie erlebt, dass sie auf einen Jesus trifft, dass sie auf einen Gott trifft, der ihr persönlich begegnet. Auch da, wo das sozusagen gar nicht regelkonform war, wo das gar nicht dem Auftrag entsprach. Sie erlebt einen Gott, der sich auf sie und auf ihre Situation ganz persönlich einlässt. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das hast du nicht von ungefähr heute vorgelesen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das wir durch diesen ganzen Gottesdienst festhalten sollten. Dass wir uns nochmal neu klar machen, dass Gott hört, wenn wir aus echter Not zu ihm rufen. Aus dem, was uns im Tiefsten und existenziell bewegt. Und er möchte nicht in erster Linie, dass wir Glaubensbekenntnisse aussagen, dass wir erstmal verschiedene Voraussetzungen erfüllen, sondern Gott weiß, was das Problem in meinem Leben tatsächlich ist. Und da ist dieser Gott, der da ansetzt. Bedingungslos, voraussetzungslos, auch da, wo das vielleicht nach Regeln, die wir uns vorstellen, gar nicht möglich sein dürfte. Und der Manuel hat das ja auch mit seinem Zeugnis nochmal verstärkt, mit dem, was du erzählt hast. Aber auch der Manuel hat ja nochmal so eine Begebenheit aus seinem Leben erzählt, wo auch dieser Punkt da war, wo man einfach irgendwann nur noch schreien kann zu Gott. Und es ist ja interessant, dass uns die moderne Technik wieder zu gläubigen Menschen macht, weil wir da etwas erschaffen haben, was so übermächtig und gefährlich ist, dass wir das ohne allerhöchsten Beistand im Grunde genommen gar nicht mehr aushalten können. Ich habe auch letztens eine Geschichte in einer Predigt gehört von einem Prediger, dem etwas Ähnliches passiert war. Alles war weg, der Bildschirm war schwarz. Er hat geschrien zu Gott, erstmal natürlich alle Freunde angerufen, die ganzen Computerexperten. Keiner konnte ihm helfen. Alle haben gesagt, das wird nichts mehr. Auf einmal kommt ihm der Gedanke, drücke die Taste 9. Und er drückt die Taste 9 und irgendwie ist das alles wieder da und bis heute kann ihm das keiner erklären. Also, zu Gott rufen, auch bei noch viel gravierenderen Problemen als diejenigen, die uns vielleicht der PC zu Hause beschert. Und dann habe ich mich natürlich zu bedanken für die Glückwünsche. Ich weiß gar nicht, wie das kommt, dass sozusagen das jetzt der Einzige war, was da in dieser Gemeinde irgendwie demografisch schiefgelaufen ist, mal vor vielen Jahren in einer bestimmten Woche. Aber es kann sich ja noch ändern. Jedenfalls hast du mir eigentlich ein wunderschönes Geschenk gemacht. Ich habe wirklich viele schöne Geschenke bekommen, aber das reiht sich ganz vorne mit ein, mit diesem Psalm 34 und diesem Vers, den du da vorgelesen hast. Und das ist ja der Psalm, in dem den David geschrieben hat, nachdem Gott ihn aus einer katastrophalen Lage gerettet hatte, in die er sich selbst hineinmanövriert hatte. Er war zum Feind übergelaufen, zu den Philistern, auf die falsche Seite gewechselt. Und dort stand er nach kurzer Zeit kurz davor, einfach umgebracht zu werden, weil solche Leute, die immer die Seiten wechseln, die werden einfach irgendwann umgebracht, das ist einfach so. Und er muss sich dann wahnsinnig stellen, muss sich verrückt stellen, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und als er gerettet ist, da hat er diesen Psalm gedichtet. Und da steht auch, kurz nach dem, was du mir vorgelesen hast, dieser wunderschöne Satz drin, in Vers 7, Psalm 34, Vers 7, dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Dieser Elende rief, und der Herr hörte. Und dieses Thema spielt auch im 1. Samuel-Buch im Kapitel 1 eine ganz, ganz wichtige Rolle. Viele von euch wissen das. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn wir anfangen wollen, unsere Familien, unsere Lebenszusammenhänge mit Gottes Augen zu sehen. Und wenn wir diesen Gott wieder neu entdecken wollen, der tatsächlich in unser Leben auf geheimnisvolle Weise bereit ist, einzugreifen. Ich hänge noch eine Geschichte dran von letzter Woche. Da waren wir auf einer Konfirmation eingeladen. Und der Vater des Konfirmanden hat dann Nachmittag, das fand ich eigentlich sehr schön, seinem Sohn auch noch so ein paar Worte gesagt. Und der Konfirmationsspruch war, passt jetzt sehr gut, dieser Vers aus Markus 9, wo es heißt, dass für Gott alle Dinge möglich sind. Und da gibt es eine Geschichte, wo die Jünger einen Jungen heilen sollen, der sehr krank ist und Jesus ist nicht bei ihnen und sie kriegen das auch nicht hin. Und der Vater dieses Jungen steht da und es ist eine große Verzweiflung und Bestürzung. Und dann kommt Jesus dazu und hört sich das alles an. Und dann kommt es zu diesem Gespräch zwischen dem Vater und Jesus, wo der Vater sagt, also deine Jünger konnten nichts ausrichten, wenn du was kannst, dann tu bitte was. Das ist eine ganz schlimme Lage hier. Und dann geht es um die Frage des Glaubens, um die Voraussetzung des Glaubens für das Wunder. Und dann kommt dieser Punkt, wo klar ist, diese Voraussetzung gibt es nicht. Es gibt keinen Glauben, ich habe keinen Glauben. Und dann kommt irgendwann dieser Schrei, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dieser Junge wird dann gesund. Und der Vater hat seinem Sohn diese Geschichte versucht, so etwas auszulegen und hat ihm dann am Ende, finde ich, drei sehr schöne Wünsche mitgegeben. Er hat ihm gesagt, er wünscht ihm eine doppelte Skepsis und noch etwas mehr. Einmal Skepsis da, wo Menschen für sich in Anspruch nehmen, dass sie das in der Hand hätten und dass sie irgendwas bewirken könnten, dass sie Wunder tun könnten, wenn Menschen das für sich proklamieren. Da wünscht er ihnen Skepsis, um ihn vor Enttäuschungen zu bewahren. Er wünscht ihm aber auch Skepsis gegenüber sich selbst, wenn man an dem Punkt ist, wo man denkt, hier ist nichts mehr zu machen. Und an diese Situation kann man ja kommen, wo man denkt, hier kann mir kein Mensch mehr helfen und hier hilft mir auch Gott nicht. Und da hat er gesagt, da wünsche ich dir Skepsis, dass du bereit bist, nochmal nachzudenken und zu überlegen, ob das nicht vielleicht doch möglich ist. Und dass dann das Dritte passiert, dass du diese Fähigkeit hast, einfach so zu Gott zu rufen und zu schreien, dass da etwas zwischen dir und Gott passiert, was diese Situation, in der du bist, verwandelt. Und das ist ja das, was all diese ganzen Aspekte, all das, was wir jetzt hier schon in diesem Gottesdienst gehört haben, zusammenbindet. Dass da etwas passiert, wenn ich mich so zu Gott wende. Wenn ich mit meiner ganzen Not zu ihm komme. Und deswegen ist es gut, dass das hier in der Gemeinde möglich ist, dass man nach vorne kommen konnte, schon während des Lobpreises, auch nach dem Gottesdienst, auch im zweiten Gottesdienst nachher. Das kann man zu Hause tun. Manchmal ist es gut, wenn man es hier mit anderen zusammen macht. Und jetzt möchte ich das mit in der Zeit, die wir haben und die uns bleibt, gerne ein bisschen auf diesen Kontext Familie anwenden. Familie mit Gottes Augen sehen. Und dann haben wir jetzt den Einstieg gelesen in eine Geschichte aus ganz, ganz alter Zeit. Manchmal kann man sich ja fragen, können so alte Bibeltexte, so alte Geschichten überhaupt noch etwas für uns bedeuten? Und es ist erstaunlich, dass die Antwort immer noch ja ist. Es ist erstaunlich, wie aktuell diese Geschichten sind, wie das, was damals Menschen bewegt hat, auch heute noch Menschen bewegt, wie häufig diese Geschichten auch immer noch Gegenstand sind, auch in der Kunst, in der Literatur, auch in der Theologie. Dieses erste und dieses zweite Buch Samuel bleibt einfach ein ganz, ganz tiefer und ganz beeindruckender Text für uns. Und wir haben gesehen, hier geht es um eine Familie. Und da finde ich immer wieder dieses berühmte Zitat von Leo Tolstoi ganz schön. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Das kann man so theoretisch auffassen in Bezug auf soziale Systeme. Also damit da ein soziales System, zum Beispiel Familie, aber auch andere, Arbeitsplatz, was auch immer, Gemeinde funktioniert, müssen ganz viele Bedingungen auf positiv stehen. Also ganz vieles muss stimmen, damit es wirklich richtig gut funktioniert. Wenn eine Sache nicht stimmt, dann passt es schon nicht. Und deswegen gibt es so viele Möglichkeiten, unglücklich zu sein, aber sozusagen theoretisch nur eine, richtig glücklich zu sein. Und wir sind ja alle in der Situation, dass bei uns mindestens eine, manchmal auch mehrere Bedingungen einfach nicht erfüllt sind. Wenn man uns hier so sieht, wenn wir uns vielleicht auch gegenseitig so angucken in der Gemeinde, dann haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, Mensch, das ist eine Familie, da ist alles in Ordnung, bei denen funktioniert es, die sind doch glücklich und zufrieden. Aber wenn man genauer hinguckt, dann weiß man, es gibt eigentlich keine Familie, die nicht an irgendeiner Stelle ihre Probleme hat, größere oder kleinere. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie schwer uns das fällt, offen damit umzugehen. Und wie schön wäre das, wenn die Gemeinde ein Ort wäre, wo man da offen drüber sprechen kann, was einfach nicht funktioniert. Und Gott wendet sich am Anfang dieses ersten Buch Samuel einer kleinen unglücklichen Familie zu. Und allen Neuaufbruch, den er hier inszenieren will, alles, was hier neu anfängt, fängt an mit einer Familie, die absolut keine perfekte Familie ist. Und man kann auch sagen, seit dem Sündenfall gibt es das eigentlich nicht mehr, diese ideale, intakte Familie. Wir sind einfach alle außerhalb dieses Gartens. Und heute gilt das vielleicht mehr als früher, obwohl uns die Geschichte zeigt, auch in dieser Zeit war es vielleicht nicht fundamental anders. Aber heute ist das natürlich auch ein Thema. Familien sind häufig nicht in Ordnung. Die Gesellschaft muss darauf reagieren. Auch die Kirchen müssen darauf reagieren. Die evangelische Kirche hat ja eine ganz umstrittene Orientierungshilfe zu dem Thema vor einiger Zeit mal auf den Markt geworfen, die bis heute noch für große Diskussionen auslöst. Die katholische Kirche hat ja jetzt eine Umfrage unter ihren Mitgliedern gestartet. Erstaunlich moderner Ansatz für eine so alte Institution, um mal zu erfahren, wie sehen das denn die Katholiken mit der Familie. Ich habe jetzt noch nicht erfahren, was da vollständig bei rausgekommen ist oder was man mit den Ergebnissen machen will. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach gemeinsam dieser Tatsache stellen. Und als wir diese Freizeit vorbereitet haben unter dieser Überschrift, den Glauben zu Hause leben, da haben wir ganz viel darüber nachgedacht. Wie können wir dieses Thema so angehen, dass uns das nicht in erster Linie als Forderung oder als Vorwurf entgegenkommt. Und wir erstmal immer nur denken müssen, oh, wir machen das alles falsch, wir machen das alles schlecht. Wir haben doch schon genug Probleme, unser normales Leben in den Griff zu bekommen. Jetzt sollen wir auch noch zu Hause den Glauben leben. Wie kann das überhaupt funktionieren? Und da ist es, glaube ich, einfach schön, hier zu sehen, Gott möchte sich jeder Familie zuwenden. Gott knüpft auch und gerade an die nicht so glücklichen Familien an. Und damit auch an meine Familie, an deine Familie, mit den Problemen, die es da vielleicht manchmal gibt, auch mit den Stärken, die da sind, aber eben auch mit den Schwächen. Wir können jetzt nicht die ganzen drei Kapitel lesen. Das würde ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich will einfach nur kurz rekapitulieren, was hier passiert. Vielleicht lesen wir so ein paar einzelne Verse schlaglichtartig daraus hervor. Ich habe schon vorgelesen, es ist eine Familie, in der es zwei Frauen gibt. Es war damals ein Familienmodell, das man so gelebt hat zum Teil. Ein Mann, zwei Frauen, es konnten auch mehrere sein. Die eine Frau hat Kinder, die andere Frau hat keine Kinder. Und es ist einfach eine Situation, die schwierig ist. Und Jetzt gibt es zwischen diesen beiden Frauen auch erhebliche Konflikte, die auch mit diesem Thema zu tun haben. Und Hannah, die Kinderlose, ist diejenige, die sich jetzt in einem bestimmten Moment, als nämlich die Familie zum Opferfest, zum Heiligtum nach Silo gereist ist und dort, wie das damals üblich war, einmal im Jahr gemeinsam opfert, da ist Hannah diejenige, die sich vor Gott niederwirft und die ganz alleine in einer für die damalige Zeit ungewöhnlichen und auch ungehörigen Weise anbetet und Gott einfach ihr ganzes Herz ausschüttet und an einem bestimmten Moment sagt, also wenn du mir diesen Sohn gibst, dann will ich ihn dir zurückgeben, dann will ich ihn dir schenken, Gott, dass er dann hier an diesem Heiligtum für dich dient. Sie wird dann von dem Priester Eli erstmal ermahnt, weil er gar nicht versteht, was sie da macht. Er denkt, sie ist vielleicht betrunken. Da wurde auch ordentlich gebechert bei diesen Festen. Also das hatte der sicher nicht zum ersten Mal erlebt, dass da irgendwelche Leute ins Heiligtum reintorkeln. Aber sie sagt, nein, ich bin nicht betrunken, ich bin einfach nur sehr, sehr verzweifelt. Und er sagt ihr, Gott wird deine Bitte erhören und tatsächlich kommt es auch so. Sie bekommt diesen Sohn und sie bringt ihn dann nach einiger Zeit, nachdem sie ihn entwöhnt hat, in das Heiligtum. Und dieser Junge ist dann der spätere Prophet Samuel, der dann eine Erziehung dort genießt bei dem alten Priester Eli, ein Mann, der selbst auch eine unglückliche Familie hat. Über seine Frau wird gar nichts berichtet. Er hat zwei Söhne, die eigentlich seine Nachfolger sein sollen, die das aber überhaupt nicht sind, die das missbrauchen, dieses Priesteramt für Korruption, auch für Gewalt, für persönliche Bereicherung. Und er findet keinen Weg, zu diesen Söhnen irgendwie durchzudringen. Aber diesen Samuel, den prägt er, den erzieht er und den gibt er an einem bestimmten Moment den entscheidenden Hinweis. Als Samuel nämlich zum ersten Mal in seinem Leben die Stimme Gottes hört und sie mit der Stimme Elis verwechselt und immer denkt, Eli ruft ihn. Er liegt nachts im Tempel, hört eine Stimme, läuft immer zu Eli, weil er denkt, Eli ruft ihn. Und beim dritten Mal sagt Eli, das bin ich nicht. Beim nächsten Mal sag einfach, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann hat Samuel dieses Erlebnis, dass Gott persönlich zu ihm spricht. Und das prägt das ganze weitere Leben von Samuel. Und am Ende des dritten Kapitels heißt es über diesen Samuel in Vers 19, und Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Am Ende steht hier ein junger Mann, der eine ganz persönliche, unmittelbare Beziehung zu Gott hat. Ein Mann, zu dem Gott persönlich redet. Und das ist das Wunder, das hier passiert. Das ist das Wunder, das hier passiert, dass in einer Familie, einer ganz normalen, auch nicht besonders unglücklichen, vielleicht mittelunglücklichen Familie, mit den üblichen Konflikten, mit dem, was sich so ergibt, dass hier ein Kind heranwachsen kann, das eine ganz unmittelbare persönliche Beziehung zu Gott hat. Und Samuel ragt als Person aus dem gesamten Alten Testament in diesem Moment heraus. Das war ja eine Welt, wo man sich Gott nur unter strengsten Regelungen nähern konnte. Es gab Priester, es gab ein definiertes Prophetenamt. Und Samuel ist in dieser Zeit schon jemand, der eine ganz persönliche und unmittelbare Beziehung zu Gott hat. Und es ist ja sehr, sehr weitgehend, was wir hier am Ende gelesen haben. Da steht nicht, Gott erhörte alle Gebete, sondern da steht, Gott ließ keines seiner Worte zu Boden fallen. Das klingt fast so, als wenn erstmal Samuel irgendwas sagt und Gott dann anschließend dafür sorgt, dass das auch eintritt. Und da sind wir ganz eng bei einem Geheimnis, das Jesus auch seinen Jüngern versucht hat zu erklären. Als er ihnen sagte, alles, was ihr bitten werdet, wird der Vater tun. Und nicht ich werde bitten, der Vater selbst hat euch lieb. Das sind ja so Verse, an denen zerbrechen wir ja manchmal fast. Genau wie an diesem Wort, nichts ist unmöglich. Weil wir ja in einer Welt leben, die davon geprägt ist, dass vieles unmöglich ist. und weil viele Wünsche auch nicht in Erfüllung gehen. Und das Ganze, wenn man diese Bücher Samuel liest, dann sieht man natürlich, wie viel Schreckliches da passiert ist. Das ist ja noch nicht die Welt, in der Gott alles regelt, alles richtet, alles in Ordnung macht. Das ist noch nicht die Welt, von der Jesus gesagt hat, die kommt einmal. Wir leben noch in dieser anderen Welt. Das ist immer noch die Welt, wo jedes Mal Bayern München gewinnt. Das ist ja gestern auch noch mal deutlich geworden. Was will man in einer solchen Welt erwarten? Ja? Wo man bis fast zum Schluss mit 0-0 durchhält und einmal der Ball schon fast im Tor war und am Ende steht es doch wieder 2-0 für die Bayern. In dieser Welt leben wir ja. Und trotzdem ist es in dieser Welt möglich, das Wunder zu erleben, dass dieser Gott ganz unmittelbar da ist, dass er mich hört und dass er Situationen für mich verändert, auf welche Weise auch immer. Und deswegen sind Wunder auch immer so eine höchstpersönliche Angelegenheit, weil sie immer persönlich für einen bestimmten Menschen bestimmt sind. Und man kann nachher stundenlang darüber diskutieren, war das überhaupt ein Wunder, was war da los und so weiter. Für dich, für mich, wenn Gott etwas verändert, dann ist das ein Wunder. Und dann das ist das Zeichen, dass dieser Gott da ist und dass er auch weiter mit mir unterwegs sein will und dass seine Zukunft auch kommt. Gott ist bereit, in jeder Familie zu wirken. Und dieser Anfang, den ich jetzt hier vorgelesen habe, mit diesen Versen, mit diesem kleinen Geschlechtsregister, das sind auch alles Signale und Symbole, die schon in diese Richtung gehen. Gott sieht die Geschichte, Gott weiß, wo ich herkomme, der Vater, der Großvater, der Urgroßvater. Gott kennt meine Geschichte. Und am Ende steht dieses wunderbare Wort, ein Ephraititer. Dieser Mann, von dem hier geredet wird, der Sohn des Sohnes, des Sohnes, alles diese unaussprechlichen Namen, am Ende ein Ephraimiter. Und das heißt auch, dass der ganze Segen, der diesem Ephraim, diesem Sohn Jakobs, einem von den Zwölfen gegeben wird, der gilt auch noch weiter. Der gilt auch noch für diesen Mann. Als Jesus im Haus von dem Zöllner war, dessen Leben er verändert hat, und sich alle aufgeregt haben, wie kann ein so sündiger Mann in Gemeinschaft mit Jesus kommen? Da sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Das ist wieder das Thema Familie, aber auch eine komplexe Familie. Haus heißt ja schon, das ist nicht nur Vater, Mutter, Kind. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Auch das ist ein Sohn Abrahams. Und unser früherer Bundespräsident Johannes Rau hat das mal in einer auch sehr schwierigen Situation in einer Rede sehr gut zum Ausdruck gebracht. Da hat er einfach gesagt, ein Mensch bleibt immer ein Mensch. Ein Mensch bleibt immer ein Mensch. Und jeder Mensch, der über diese Erde geht, steht unter diesem Wunsch Gottes, sein Leben durch seinen Segen zu verändern. Und das ist die großartige Botschaft, die Jesus klargemacht hat. Gott wirkt in jeder Familie, Gott wirkt auch in jeder Zeit. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen. Wir haben ja im zweiten Gottesdienst nochmal vielleicht Gelegenheit, auf ein paar andere Aspekte nochmal ausführlicher zu gucken, wie hier die Institutionen zerbrechen, wie alles drunter und drüber geht und Gott bereit ist, in dieser Zeit nochmal neu anzufangen. Auch in einer Zeit, von der es heißt, an einer bestimmten Stelle in diesen ersten drei Kapiteln, bevor Samuel zum ersten Mal Gottes Wort, Gottes Stimme hört, da heißt es da so schön, Visionen waren in dieser Zeit selten. Es war einfach selten, dass jemand die Stimme Gottes hörte. Und vielleicht ist das auch deine Zeit. Jeder lebt ja auch ein bisschen in seiner eigenen Zeit. Ne? Ich glaube, hier in der Gemeinde ist das schon deutlich, dass das nicht so selten ist, dass Gott auch redet. Aber vielleicht ist es auch deine Zeit, in der das einfach irrsinnig selten ist. Vielleicht hast du es noch nie erlebt, dass Gott dich persönlich angesprochen hat und ich kann dir sagen, es lohnt sich, sich danach auszustrecken. Und Gott möchte auch meinen Kindern den direkten Zugang zu ihm eröffnen. Und da kann ich mich fragen, was ist meine Geschichte? Welche Stärken und Verletzungen bringe ich mit? Und wie ist die wirkliche Situation in meiner Familie? Wenn ich das weiß, dass dieser Gott auch für die Mittel Unglücklichen, ganz unglücklichen, etwas unglücklichen Familien da ist, dann kann mir das auch die Fähigkeit geben, der tatsächlichen Situation ins Auge zu schauen. Ich muss es nicht einfach fromm zudecken. Ich muss nicht einfach so tun, als ob. Ich kann damit ganz offen umgehen. Und dazu können wir uns einfach gegenseitig immer wieder nur ermutigen. Jetzt möchte ich aber gerne auch noch ein bisschen konkreter mit euch werden. In der Zeit, wir machen ja bis 11 Uhr, ne? Dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit, in der Zeit, die uns noch bleibt, dass wir einmal noch ein bisschen genauer auf diese Persönlichkeiten schauen, die hier eine Rolle spielen. Ich möchte den Eli mal überspringen, vielleicht haben wir da im zweiten Gottesdienst Zeit für, und mir jetzt tatsächlich einfach die beiden Hauptpersonen in dieser Familie angucken. Samuel ist ja hier noch ein Zukunftsprojekt im ersten Kapitel, er ist sozusagen noch in Planung, aber Elkana und seine Frau sind da. Und vielleicht habt ihr Lust, jetzt mit mir das Kapitel noch ein bisschen weiterzulesen, ab Vers 3. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er den doppelten Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken, und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch loswirst. Aber Hannah antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Und dann geht dieses Gespräch weiter und endet mit dieser Zusage, dass sie diesen Sohn bekommen soll. Und in Vers 19 heißt es dann weiter: Und sie, das ist jetzt wieder die ganze Familie, machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten vor dem Herrn an. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkana zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann: Wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkana sagte zu ihr: Tu, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Silo, dazu 3 Stiere und ein Epha Mehl und einen Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge aber war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach: Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, ich bin die Frau, die hier vor dir stand, um zum Herrn zu beten. Und diesen Jungen habe ich erbeten, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe ich auch ihn dem Herrn wiedergegeben. Alle die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Und dann kommt im zweiten Kapitel dieses wunderbare Lobpreislied der Hannah. Wir nehmen uns noch ein paar Minuten Zeit, um zu gucken, was können wir von Elkana und von Hannah lernen. Elkana. Also, wir haben schon gesehen, 2 Frauen, das war einfach ein Riesenfehler. Das ist einfach schiefgelaufen. Das war keine gute Entscheidung. Und häufig müssen wir in unserem Leben feststellen, wir haben mal irgendwann Entscheidungen getroffen, die waren nicht gut. Und das gilt auch für den Bereich Familie. Und die kann man nicht einfach so zurückwickeln. Das Leben ist einfach pfadabhängig. Ich weiß nicht, was du da so auf dem Kerbholz hast. Bei mir gibt es auch einige Dinge, wo man einfach sagen muss, da habe ich was falsch gemacht. Das war keine gute Entscheidung. Und da muss ich jetzt aber trotzdem mit weiterleben. Und das Tolle ist, dass man sieht, es geht auch weiter. Es gibt diesen Weg auch nach den Fehlern. Und das Tolle ist, er liebt seine Frau. Männlich, also wie Männer so sind, also der Versuch hier, ihr habt das gehört, irgendwie sie jetzt, du hast kein Kind, dafür kriegst du jetzt doppelt so viel Mittagessen. Das sind manchmal so männliche Versuche, Dinge gut zu machen, mit denen man alles noch viel schlimmer machen kann. Da ist sie natürlich erst recht in Tränen ausgebrochen in dem Moment. Es kam aber irgendwie von Herzen, muss man manchmal auch anerkennen. Und trotzdem, wenn man wirklich liebt, dann hat man auch irgendwann mal, findet man den Moment, wo man auch was richtig macht. Und das Richtigste, was er natürlich hier macht, ist, dass er an einem bestimmten Punkt zu ihr sagt, diesen wunderbaren Satz, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne. Ein ungeheurer Satz in der damaligen Zeit. Wir dürfen ja nicht Kinderlosigkeit heute mit Kinderlosigkeit damals gleichsetzen. Kinderlosigkeit ist heute eine Entscheidung, die man als Frau treffen kann. Und auch wenn man es nicht entschieden hat, kann man damit selbstbewusst offen umgehen. Es gibt viele Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, auch für kinderlose Ehepaare. Es gibt Generativität, sich der nächsten Generation zuwenden, auch außerhalb der Frage der biologischen Elternschaft. Es gibt gerade in der Gemeinde so viele wichtige Funktionen für Leute, die Zeit haben, die sich einbringen können. Und meine biologischen Eltern sind unendlich wichtig für mich gewesen. Auch bis heute ist es meine Mutter, die noch lebt. Aber trotzdem hatte ich auch andere Väter und Mütter. Und die waren sehr wichtig und die haben Dinge getan, die konnten meine Eltern für mich nicht tun in bestimmten Phasen meiner Entwicklung. Also heute ist das etwas anderes. Aber damals war es eine Verurteilung für eine Frau. Und damals war es ein unendlich ausnahmsvoller Satz, wenn hier tatsächlich ein Mann zu seiner Frau sagt, meine Beziehung zu dir ist für mich viel wichtiger als die Frage, ob wir 1, 2 oder 3 Kinder haben. Das war ein ganz großer Schritt, das war ein Menschenwort, das hier dem Gotteswort, das Hannah dann später hört, in gewisser Hinsicht sogar vorausgeht, das vielleicht auch vieles erst möglich gemacht hat. Und für uns bleibt trotzdem immer wieder, dass wenn wir über Familie nachdenken, dass wir immer erstmal über Ehe nachdenken müssen. Und dass Ehe wichtiger ist als die Familie. Und dass es wichtig ist, dass wir immer wieder darauf achten, wie ist unsere Beziehung miteinander. Und wir können für die geistliche Entwicklung unserer Kinder als Ehepaar nichts Besseres und nichts Entscheidenderes tun, als dass wir darauf achten, wie unsere Beziehung miteinander ist. Sonst ist in gewisser Hinsicht alles andere häufig wertlos. Und deswegen ist das auch nochmal eine Frage, wie sieht es eigentlich gerade aus? Wir haben uns die Frage auf der Familienfreizeit vor 10 Wochen gestellt. In 10 Wochen kann viel passieren und man kann sich die Frage nochmal wieder stellen. Und was möchte ich tun, um an dieser Beziehung zu arbeiten und nochmal neu zu entdecken, ja, das war kein Fehler. Das war kein Fehler, dass wir geheiratet haben. Das haben wir damals aus guten Gründen gemacht und da hat Gott seinen Segen dazu gegeben. Und ich träume davon, dieses Leben auch durchzuhalten mit dir, egal wie schwierig das vielleicht in manchen Situationen auch im Alltag sein kann. Also das macht Elkanah alles gut und richtig, obwohl der Ausgangspunkt so schwierig war, obwohl der Ausgangspunkt scheinbar so verkorkst war. Er findet einen Weg und er macht noch mehr richtig, auch ganz praktisch jetzt als Familienvater. Auf den Vätern lastet ja immer besonderer Erwartungsdruck, der Priester in der Familie. Ich habe auch solche Gespräche schon geführt, wo auch Ehefrauen dann manchmal gesagt haben, ja, ich erwarte da einfach mehr von meinem Mann. Und die Männer sitzen dann meistens da und man merkt, das passt einfach gar nicht. Das funktioniert einfach gar nicht. Und diese beiden, hier Hannah und Elkanah, die finden einen Weg, da miteinander umzugehen. Es gibt natürlich immer Unterschiede. Es ist ja nicht so, dass es immer die Frauen sind, die das geistliche Leben in der Familie hochhalten. Es gibt auch genau den umgekehrten Fall. Aber es ist gut, wenn man sich da versteht, wenn man sich da akzeptiert und wenn man sieht, wer hat auch welche Rolle. Und die beiden machen das eigentlich sehr, sehr gut. Auch in dem Zusammenspiel später, als es um diesen Samuel geht. Da weiß Elkanah ganz genau, was ist das Projekt seiner Frau. Sie bestimmt den richtigen Zeitpunkt, wann der Junge da jetzt abgegeben wird im Heiligtum. Und sie hat auch die Souveränität zu sagen, ich bin die Mutter und der Junge bleibt zu Hause. Der ist noch nicht so weit. Und das ist auch richtig so. Aber eins macht der Elkanah. Das ist sein Projekt. Er hat ein Projekt und das ist, er geht einmal im Jahr zum Opfern in dieses Heiligtum nach Silo. Das macht er. Das war auch nicht perfekt. Das Gesetz sagte dreimal im Jahr. Und manchmal denken wir ja auch, wir müssen immer alles machen und nur dann ist es gut, wenn wir es genauso machen, wie es auch hier von vorne in der Gemeinde erklärt wird. Aber manchmal muss man auch akzeptieren, ich habe mein Maß. Und für Elkanah war dieses Maß einmal im Jahr. Und da fuhr er mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum. Und das war ihm wichtig, das zog er auch durch. Und da hat er für seine Familie was Gutes getan. Das ist vielleicht auch mehr seine männliche Art gewesen. Er hat sich das auch was kosten lassen. Da wurde nicht gespart, das merkt man ja. Er war scheinbar auch kein ganz armer Mensch. Und drei Stiere werden da hochgetrieben und geschlachtet. Das war auch natürlich damals ein unendlicher finanzieller Aufwand, der da betrieben wurde. Er hat das richtig mit seiner Familie gefeiert. Und das kann ich mich manchmal fragen, auch so als Familienvater, als Mann, wo sorge ich einfach mal dafür, dass es meiner Familie gut geht und ich bringe das mit Gott in Verbindung. Und da habe ich schon manchmal viel getan, wenn ich mit meiner Familie an die richtigen Stellen gehe und an die richtigen Stellen fahre. Ich will jetzt nicht nochmal die 5 Gründe wiederholen, die wir auf der Freizeit nochmal uns ins Gedächtnis gerufen haben, warum das zum Beispiel eine sehr gute Idee ist, keinen Gottesdienst zu verpassen sonntags. Das ist schon mal fantastisch. Und dann gibt es noch andere Gelegenheiten, wo ich einfach sagen kann, da bin ich mit meiner ganzen Familie dabei und das ist mir die Sache wert. Ich weiß nicht, was dein Projekt ist, aber ich bin mir sicher, wenn du Gott danach fragst und wenn du darüber nachdenkst und einfach eine Zeit darüber betest, dann wird dir Gott zeigen, was dein Projekt als Mann in der Familie ist. Das braucht dir nicht deine Frau zu sagen, sie kann es dir sagen, aber ich bin mir sicher, Gott wird dir was Eigenes schenken, egal wer dir das sagt und dass es etwas gibt, wo du sagst, das bringe ich in meine Familie ein. Das hat Elkanah gemacht und es war so richtig. Weil er hat damit auch seiner Frau den Moment ermöglicht, den sie brauchte in der unmittelbaren Begegnung zu Gott. Und jetzt gucken wir zum Schluss auf die Hanna und dann sind wir in gewisser Hinsicht auch wieder beim Ausgangspunkt. Hanna ist auch eine von diesen vielen Menschen, von denen die Bibel berichtet, die diesen Schrei zu Gott in ihrem Leben irgendwann haben und dann erfahren, dass etwas ganz Besonderes passiert. Und jetzt habe ich schon einiges über das gesagt, was hier das Thema für Hanna war, Kinderlosigkeit. Ich weiß nicht, was es für dich ist, mit welchen unerfüllten Sehnsüchten du durchs Leben läufst. Manchmal denkt man ja, als Jugendlicher, als Teenager, da ist man eben so unterwegs, da will man alles, da hat man Sehnsüchte und irgendwann ist man erwachsen und ruhig und alles hat sich irgendwie gesetzt. Aber die Wahrheit ist, dass doch Wünsche und Sehnsüchte nicht irgendwann in einem bestimmten Lebensalter aufhören und dass es manchmal gut ist, wenigstens zu wissen, was ist eigentlich das, was mich antreibt, was ist das, wo meine Sehnsucht immer noch unerfüllt ist. Manche Menschen entdecken das erst im Rentenalter, in der Seelsorge, was sie eigentlich ihr ganzes Leben angetrieben hat, was sie eigentlich ihr ganzes Leben tun mussten, weil es da eine Leerstelle in ihrem Leben gab, die einfach nicht ausgefüllt werden konnte. Bill Heibels hat es mal erzählt von einem, ich glaube auch von einem Pastor, der dann irgendwann erst im ganz hohen Lebensalter verstanden hat, dass das alles nur darum ging, die Erwartungen zu erfüllen, die sein Vater als Kind in ihn gesetzt hatte und wo er das Gefühl hatte, die er nie erfüllen konnte. Und sein ganzes Leben ist er dem hinterhergelaufen. Welche Wünsche und Sehnsüchte sind in mir ungestillt und wohin wende ich mich, um sie zu erfüllen? Und Hanna kommt hier an diesen Punkt, wo sie in der Begegnung zu Gott loslassen kann. Das war sicher ein ganz kompliziertes Geschehen. Ich habe schon gesagt, das hatte auch was mit ihrer Beziehung zu tun, das hatte auch was mit dem zu tun, was Elkanah vorher zu ihr gesagt hatte. Aber sie kann ihr Herz ausschütten bei Gott und hat dann die Fähigkeit loszulassen und zu sagen, ich gebe das an dich ab. Und darin liegt auch der Schlüssel, dass Gott ihre Bitte dann auf eine andere Weise erfüllen kann, als sie sich das selbst vielleicht mal irgendwann erträumt hatte. Und dass sie dann die Frau wird, die dieses erste Buch Samuel mit einem Lobpreis eröffnen kann, in 1. Samuel 2. Das lohnt sich, diesen Lobpreis zu lesen. Das ist in den Samuel-Büchern so, dass am Ende dann wieder ein Lobpreis steht. Das ist der Lobpreis des Königs Davids, der Davidspsalm, Psalm 18, am Ende des zweiten Buches Samuel. Und in der Mitte gibt es nochmal ein Lied. Das ist das Trauerlied, das David über Jonathan und Saul gedichtet hat. Drei Lieder prägen dieses Buch und machen so das ganze Spektrum dessen deutlich, was Menschen in ihrem Leben bewegt und beschäftigt und was sich tun kann, wenn das Leben mit Gott in Verbindung steht. Ja, und Hannah, es gelingt es dann auch, sich um diesen Sohn zu kümmern, ihn zum richtigen Zeitpunkt abzugeben, das richtige Wechselspiel zwischen Zuhause und Gemeinde zu entdecken und zu finden, und sie ist auch diejenige, die diesen Sohn dann weiter begleitet. Das haben wir nicht mehr mitgelesen. Sie hat für ihn Jahr für Jahr, wenn sie zu Besuch kommt, hat sie etwas für ihn, ein neues Obergewand, das seiner Entwicklung, seinem Wachstum entspricht. Sie macht ihn nicht zu klein und sie traut ihm zu, dass er in dieser Erwachsenenwelt auch zurechtkommt. Ich möchte jetzt Schluss machen. Wir haben ja nachher im zweiten Gottesdienst nochmal die Gelegenheit, vielleicht auf ein paar andere Aspekte dieses reichen Bibeltextes zu blicken. Familie mit Gottes Augen sehen, das heißt, dass wir akzeptieren, dass Gott unsere Familie so annimmt, wie sie ist, dass wir nicht erst eine ideale Familie werden müssen, bevor Gott bereit ist, mit uns etwas zu tun. Und das heißt, dass Gott uns immer wieder einlädt, vor allen Dingen mit unseren Nöten und mit unseren Problemen zu ihm zu kommen. Auch mit dem, was in unserer Familie stattfindet. Glauben zu Hause leben heißt vor allen Dingen zu entdecken, das ist ein Geschenk, das ist eine Bereicherung und darin liegt auch eine Möglichkeit zur Veränderung. Amen.